Herzlich willkommen bei Green Talk, der Umweltpodcast. Unser heutiger Gast studierte Elektrotechnik. Von 1999 bis 2004 war er Projektleiter für solare Systemanalyse beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Seit mehreren Jahren betreibt er ein Informationsportal zu erneuerbaren Energien und Klimaschutz auf seiner eigenen Website. Seit 2004 lehrt er und forscht er an der HTW in Berlin im Fachgebiet regenerative Energiesysteme. Herzlich willkommen, Professor Dr. Volker Quaschning.
Ja, danke für die Einladung.
Gerne. Zunächst einmal in der heutigen Corona-Zeit, wie geht es Ihnen?
Ja, also mir geht es so persönlich gut. Also wir haben erstmal noch keine kritischen Fälle gehabt, also weder in der Familie noch im Bekanntenkreis mit Corona, was ja erstmal erfreulich ist. Die Pandemie geht weiter, aber natürlich haben wir enorme Auswirkungen, was zum Beispiel das Berufsleben anbelangt. Das heißt, Vorlesungen finden online statt. Wir sehen, dass das Thema Klimaschutz, das das letzte Jahr ja ziemlich stark geprägt hat, aus der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen verschwunden ist. Und wir sehen auch natürlich, dass jetzt die Arbeiten in der Hochschule, Forschungsarbeiten etwas anders stattfinden. Wir haben uns ganz gut arrangiert, aber gerade der eine Punkt Klimaschutz, der macht mir ein bisschen Sorge, weil der ist bei der Corona-Diskussion, der Corona-Krise jetzt doch ein bisschen unter die Räder gekommen. Das Problem ist aber nicht weg und hier müssen wir natürlich schauen, dass wir also beide Krisen gleichzeitig im Blick behalten, die Corona-Krise und die Klimakrise. Und deswegen müssen wir in dem Thema auch noch weiter Druck machen.
Das stimmt. Herr Volker Quaschning, wir leben in einer Zeit von Fake News und einem stetigen Rücklauf von Vertrauen in Wirtschaft, Politik und Presse. Was genau sagen Sie Menschen, die sagen, Klimawandel gibt es nicht? Vorausgesetzt, Sie bringen die Motivation mit, das den Leuten zu erklären.
Naja, Fake News sind ja nichts Neues. Also, und auch die Wissenschaft wurde ja auch schon lange Zeit abgelehnt. Ich weiß nicht, wann die katholische Kirche endlich akzeptiert hat, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern rund. Das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Also das wurde über Jahrhunderte ja auch im Prinzip geleugnet. Und als der erste Heißluftballon aufgestiegen ist, haben die Bauern ihn dann mit Mistgabeln traktiert, als er dann wieder gelandet ist, weil das irgendwie ein Teufelszeug war. Das heißt also, es zieht sich ja durch die Geschichte insgesamt durch. Und deswegen ist das Fake News-Problem erstmal kein neues. Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir das irgendwie versuchen, im Auge zu behalten. Eigentlich denkt man, wir haben jetzt aufgeklärte Zeiten. Wir haben viel bessere Bildung als früher im Mittelalter. Oder auch später, als zum Beispiel die ersten Heißluftballons aufgestiegen sind, da war das sicherlich auch ein Bildungsproblem. Und deswegen macht mich das natürlich schon ein bisschen betroffen. Also wenn man jetzt einfach sieht, welche absurden Theorien auch entsprechend dann genannt werden. Das Einzige, was man weitermachen kann, ist, dass man versucht, entsprechend aufzuklären und das Thema dann auch weiter zu bespielen. Und die Klimaleugnung ist eines dieser entsprechenden Fake News-Themen. Genauso wie Leute sagen, es gibt kein Coronavirus oder die Menschen werden mit irgendwelchen Chips jetzt geimpft und die Idee von Corona ist irgendwie, dass Bill Gates die Welt beherrschen will. Auf dem gleichen Niveau sind natürlich auch die Klimaleugner unterwegs. Ist dann halt manchmal relativ schwierig. Man muss dann den Spagat machen, man muss die Menschen als Menschen weiterhin ernst meinen. Also nur weil jemand irgendwelche abgefahrenen, weltfremden Theorien verbreitet oder auch denen nachhängt und daran glaubt, ist er ja weiterhin ein ernstzunehmendes Individuum. Auf der anderen Seite können wir natürlich nicht unser Handeln davon bestimmen lassen. Also, dass wir zum Beispiel bei der Corona-Krise jetzt einfach sagen, die Pandemie findet nicht statt, ihr habt ja alle recht, oder auch der Klimawandel findet nicht statt, das wäre natürlich fatal, weil dann die Menschheit natürlich die Folgen, von denen wir wissen, dass sie stattfinden werden, auch erleiden muss. Und diesen Spagat müssen wir leben und das kriegt man einfach nur durch gute Aufklärung hin. Und wenn es am Schluss immer noch eine Handvoll Versprengter gibt, die irgendwelche sehr absurden Theorien haben, dann ist das halt so. Das ist ja auch in einer Demokratie mit freier Meinungsäußerung dann durchaus denen ihren Recht. Das muss man ihnen lassen, aber man muss es hier nicht zum der Maxime des Handelns dann nehmen.
Absolut. Herr Quaschning, Sie betreiben einen YouTube-Kanal. Ich habe in mehreren Videos gesehen, dass es in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten zu sogenannten tödlichen Hitzetagen kommt. Wie erklären Sie Menschen, die nicht vom Fach sind, dass der Klimawandel real ist?
Ja, vielleicht erst nochmal dieses Leugnen des Klimawandels. Das ist natürlich auch so ein bisschen Verdrängen. Das gibt ja Ängste. Das sehen wir in anderen Bereichen ja auch. Also als ich Kind war, hat man den Sicherheitsgurt eingeführt und dann hat auch dann ganz viele Artikel und der Sicherheitsgurt, der bringt die Leute um, der hilft ja gar nicht. Oder Dann, wenn ich jetzt Kettenraucher bin, dann sage ich, na, Helmut Schmidt ist ja auch 95 geworden, oder das sind alles Argumente, wo man im Prinzip die Gefahr, die für ein Jahr Existenz ist, dann auch irgendwo versucht zu minimieren, nicht? Also das sind ganz klare Handlungsmuster, wahrscheinlich auch einfach evolutionär bedingt. Also wenn ich immer nur Angst vor Gefahr habe, bin ich am Ende auch gelähmt. Und deswegen muss man natürlich auch versuchen, dann die eine oder andere Gefahr auszublenden. Das ist aber natürlich fatal, wenn die Gefahr halt extrem groß ist. Das ist so ähnlich, wenn ich bei einem Tsunami am Strand spazieren gehe und sage, was wollt ihr denn alle? Guck mal, das Meer weicht doch noch zurück. Das ist doch komplett ungefährlich. Und deswegen muss man einfach die Gefahr, die man auf sich kommen sieht, dann verdeutlichen. Und wir leisten uns halt jetzt anders wie vor 200-300 Jahren eine relativ gute Wissenschaft, die doch mit einer gewissen Unsicherheit, aber doch sehr, sehr genau doch die Sachen voraussagen kann, die auf uns zukommen. Und das Einzigste ist, dass man aufklärt. Ich meine, da ist auch ein sehr großer Unterschied. Also jetzt bei uns an der Hochschule, bei meinen Studierenden ist das, glaube ich, nie ein Thema. Also da gibt es nicht wirklich Klimaleugner, weil es wissenschaftlich, also wenn ich dann einfach die Theorie des Treibhauseffektes, das ist banale Physik, das ist irgendwie einfachste Physik, erstes Semester, das kann man den Studierenden erklären, und wenn die Physik verstanden haben, dann verstehen die auch, dass es diesen Klimawandel gibt. Banales Beispiel kann man dann auch sagen, wenn es keinen Klimawandel gäbe, warum haben wir dann auf der Venus 400 Grad, die hat eine fast ausschließliche CO2-Atmosphäre, das heißt also, da zeigt die Physik ja wirklich auch in den anderen Planetensystemen ihre Wirkung. Und ich glaube, wenn man mit den Leuten vor Ort auch redet, dann ist ihnen durchaus bewusst, dass der Klimawandel da ist. Also wenn man mit der älteren Generation redet, wie waren die Winter früher, wie war die die Vegetationsperioden, dann sieht man, dass diese Veränderungen schon stattfinden. Also das heißt, ich glaube so richtig aus dem Herzen heraus, dass jemand wirklich der Meinung ist, es gibt definitiv keinen Klimawandel. Das ist eigentlich auch nicht der Fall, das haben die meisten schon verstanden, aber es geht dann halt so wie beim Rauchen, naja, okay, also ich werde schon nicht durch Krebs sterben, wenn ich rauche, oder das Ganze ist entsprechend ungefährlich, so wird das auch versucht dann zu verharmlosen, dass man die Gefahr verdrängt. Das heißt, dann muss ich mich mit nicht auseinandersetzen, ich muss auch irgendwo nichts verändern, ich muss auch nicht handeln, und das ist auch eher so eine Bequemlichkeitssache, und da muss man versuchen, die Leute aus der Komfortzone rauszuholen und sagen, liebe Leute, also das ist halt beim Rauchen, hast ja noch eine 50-50-Chance, dass irgendwo, also es gibt ja wirklich Leute wie Helmut Schmidt, die trotz Kettenraucher alt geworden sind. Beim Klimawandel wird das einfach nicht funktionieren. Das heißt also, die Folgen des Klimawandels, die sind da. Das ist einfach banale Physik. Und das ist so ähnlich, wie wenn ich mit 180 auf eine Betonwand zurase und sage, wird schon gut ausgehen. Und das ist dann halt einfach wirklich kindisch und banal. Und das muss man den Leuten auch einfach klar machen. Und ich glaube, wenn diese Zusammenhänge auch wirklich gut kommuniziert werden, da muss man halt einfach, es ist anstrengend, auch für mich, ich bin seit Jahren dabei, man muss es wiederholen, man muss es erklären, wie mit kleinen Kindern dann auch manchmal umgehen und sagen, liebe Leute, das ist die Physik, so funktioniert es, das ist die Gefahr. Es ist nicht gut, mit 180 gegen eine Betonwand zu bauen. Nein, da wird man nicht lebendig aus dem Auto herauskommen. Und das muss man dann halt einfach dann wirklich auch übertragen, darstellen und aufklären. Und mit einigen gelingt es und andere, naja, man sieht ja immer, es gibt auch Leute, die mit 180 Rennen durch die Stadt fahren und sagen, es wird gut ausgehen. Diese gibt es auch. Und da muss man dann sagen, da ist es die Aufgabe der Politik und der Gesellschaft, dann die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass so etwas dann halt nicht passieren darf.
Ja, wenn ganz klassische Argumentationen von Klimaleugnern, die sagen dann immer, ja, auch schon in den letzten Jahrtausenden, Jahrhunderten gab es immer wieder Klimaschwankungen. Was bringen Sie dem denn entgegen?
Naja, es gab in den letzten Jahrtausenden auch immer Viren. Ja, also deswegen ist Corona nicht ungefährlich. Also das ist ja ein relativ absurdes Argument insgesamt. Also natürlich gab es Klimaschwankungen. Wir können auch in der Wissenschaft ganz klar begründen oder erläutern, warum es diese gegeben hat. Ganz einfach, es gibt auch natürliche Effekte, Schwankungen der Erdachse, Sonneneruptionen und so weiter. Das heißt, Vulkanausbrüche, das sind alles Effekte, die das Klima auf der Erde schon immer verändert haben. Nur wir wissen halt einfach, dass die jüngsten Klimaveränderungen dadurch nicht ausgelöst werden. Das heißt, das ist die Aufgabe, dann ganz klar auch die Wissenschaft, die das sagen kann. Und wir wissen, dass die jüngsten Klimaveränderungen einfach nur auf den Menschen zurückzuführen sind, zumindest mal in den absolut größten Anteil. Und das sagen uns ganz einfach auch die Ergebnisse der Wissenschaft. Und das muss man dann auch ernst meinen. Also dann kann man natürlich sagen, ja, es hat immer schon Veränderungen gegeben, das stimmt auch, aber die Veränderungen, die wir kennen, sind heute nicht verantwortlich. Es gibt keinen Meteoriteneinschlag, es gibt keinen gigantischen Vulkanausbruch, die Erdachse hat sich nicht verändert und die Sonnenaktivität ist auch von der Veränderung so klein, dass sie nicht diesen Einfluss erklären kann. Das heißt, es gibt keine natürliche Erklärung. Ergo ist es der vom Menschen verursachte Klimawandel.
Wie sieht denn die Welt in ein paar hundert Jahren aus, wenn wir nichts verändern?
Ja, man kann da auch wieder, das ist das Schöne auch, wir können ja auch in die Geschichte zurückgeben. Es hat immer Veränderungen gegeben. Die letzte Veränderung war der Übergang von der Eiszeit zur Warmzeit. Auch da hatten wir einen Klimatemperaturanstieg von 4-5 Grad, allerdings über Jahrtausende hinweg gestreckt. Wir machen dieses ganze Tempo dann oder wir machen diesen Übergang von der Temperaturerwärmung, wenn wir ihn nicht stoppen, in etwa 100 Jahren. Das heißt also, das, was von der Eiszeit zur Warmzeit fast 10.000 Jahre gedauert hat, das raffen wir auf 100 Jahre und dann in eine Dimension, die vorher nicht da gewesen ist. Der Planet wird das ja überleben. Es hat auch schon diese Temperaturperioden auf der Erde gegeben, nur die Lebewesen waren halt komplett andere. Das heißt also, unsere Vegetation, die Menschheit, die Ernährungsmittel, die Nahrungsindustrie und alles, wie es derzeit ist, ist einfach auf das aktuelle Temperaturniveau hat sich darauf eingestellt und es wird sich dann halt einfach komplett alles verändern. Und je schneller es sich verändert, desto schwieriger hat es die Natur und auch die Arten entsprechend sich anzupassen. Und dann führt es zu einem Aussterben früher oder später einer größeren Teil der Arten. Wir haben das ja auch gesehen, von der Eiszeit bis zur Warmzeit sind auch Arten verschwunden. Säbelzahntiger, Mammut und so weiter gibt es auch alles nicht mehr. Ja. Viele andere Arten. Aber das war überschaubar. Wenn wir das Ganze jetzt in 100 Jahren raffen, dann ist die Belastungsgrenze für viele Arten halt viel früher erreicht. Und man kann sehen, also in der Geschichte, auch in der Klimageschichte gibt es zum Beispiel beim Übergang beim Permzeitalter dann auch Ereignisse, wo 70% der Landlebewesen, 90% der Meereslebewesen ausgestorben sind innerhalb von einem relativ kurzen Zeitraum. Das ist auch schon passiert und wenn das natürlich jetzt droht, wir sind ja nur ein Teil, eine Art auf diesem Planeten und wir sind am Ende der Nahrungskette. Und wenn da irgendwie 70% von wegbrechen, heißt das ja, dass die Menschheit natürlich massivste Probleme bekommen wird. Das heißt also, wir haben erstmal Probleme. Wir haben uns von unserem Temperaturniveau einfach angepasst an die Lebensbereiche, die heute da sind. Wenn wir jetzt in einigen Bereichen der Erde die Temperatur um 5 oder 8 Grad hochdrehen, dann sind die Lebensbedingungen einfach nicht mehr für den Menschen freundlich. Das heißt also, die Menschheit wird einfach sich versuchen zu verändern, dorthin zu gehen, wo man noch gut leben kann. Das heißt, wir werden die größten Bevölkerungswanderungen in der Geschichte der Menschheit mit Abstand sehen.
Die vom Äquator weg praktisch.
Ja, also von den Äquator oder auch den Wüstenbereichen, nicht? Muss man schauen. Also klar, jetzt Norwegen, Sibirien, das werden auch Gebiete sein, wo man auch weiterhin leben kann. Aber natürlich, wo wir heute schon Temperaturbereiche haben, die kritisch sind, gerade die Kombination hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist dann kritisch. Also das ist genau der tropische Bereich. Also da werden dann die Lebensbedingungen so sein, dass man potenziell tödliche Hitzetage hat. Und wenn das einer im Jahr ist, dann geht man halt in den Keller und versucht, den irgendwie auszusitzen. Aber Studien sagen, dass es Gebiete gibt, wo man 300-400 Tage im Jahr besser im Keller verbringt. Und das sind natürlich dann keine lebenswerten Zustände mehr, sondern dann wird man natürlich sich verändern. Und der Migrationsdruck wird natürlich ganz andere Dimensionen annehmen wie heute. Und das ist dann halt unsere Sorge. Das heißt, wir haben einen Planeten, wo die Nahrungsmittelversorgung immer schwieriger wird, weil einfach irgendwelche Arten aufgeben, weil einfach die Gebiete, wo wir heute Landwirtschaft treiben, gar nicht mehr für die Landwirtschaft geeignet sind. Auf der anderen Seite dann Gebiete, die wegfallen. Wir haben dann ein Drittel der Menschheit, die sich dann versucht, über Migration in sichere Gebiete zu retten. Und das wird natürlich so große soziale Spannungen, Konflikte auslösen, wenn man einfach sieht, was heute mit dieser vergleichsweise lächerlichen Zahl an Flüchtlingen schon für eine Problematik verbunden ist, dann werden wir natürlich sehen, dass das die Gesellschaftssysteme sprengen kann und am Ende auch zur Zerstörung der kompletten Zivilisation beitragen kann. Und das ist unsere Sorge und deswegen warnen wir auch so intensiv vor dem Klimawandel.
Jetzt haben Sie zum Beispiel Artensterben und die Flüchtlingswellen angesprochen. Ich habe bei Ihnen auf dem YouTube-Kanal gesehen, dass Sie ein Video zur Klimastrategie oder vor allen Dingen zur Klimameinung von AfD, CDU und CSU ein Video veröffentlicht haben. Ein Thema der AfD ist ja dabei immer, die Verbrennungsmotoren beizubehalten. Auf der einen Seite redet die AfD über das Bekämpfen von Flüchtlingswellen und Heimatschutz, aber nicht über das Thema Klimaschutz. Ist das nicht völlig paradox?
Ja, das ist ja nicht nur die AfD, das sind die ganzen konservativen Kreise, auch CDU, CSU. Da haben wir ja auch eine Schnittmenge durchaus mit den Positionen von AfD. Bei der AfD ist die Klimaleugnung Programm, da steht dann also im Wahlprogramm drin. Bei der CDU, CSU wird das nicht ganz so deutlich ausgegeben, aber es gibt ja dann auch gerade in den Wirtschaftszirkeln der CDU Aussagen, da muss man erst zweimal hinschauen, ob die von der AfD oder von der CDU kommt. Das heißt also auch, da wird der Klimawandel verharmlost, also wird vielleicht nicht komplett geleugnet, aber sagen, der ist nicht so schlimm. Teilweise sogar auch Klimaleugner innerhalb der CDU, die gibt es auch. Und das sind auf alle Fälle die Kreise. Und das ist dann eigentlich absurd, weil also das Konservativste, was man eigentlich machen kann, ist Klimaschutz. Weil also
Richtig.
konservativ heißt ja bewahren. Das heißt, ich möchte den Zustand, wie er heute ist, bewahren. Und wenn wir die Klimaveränderung haben, wenn wir Deutschland in eine Zeit treiben, wo wir 5, 8 Grad plus haben, wird sich Deutschland verändern, alles um Deutschland herum radikal. Und dann werden wir halt einfach diese gigantischen Flüchtlingsströme haben. Wir werden den deutschen Wald komplett zerstören. Also irgendwie, das ist ja ein Teil auch unserer Kultur, unserer Identität. Diese werden wir vernichten. Und das heißt also, wenn ich genau diese politischen Thesen, die die AfD und auch Teile der CDU vertreten, also wirklich ernst nehme und dann auf der anderen Seite sage, Klimaschutz interessiert mich nicht und lasst uns den Diesel retten, dann sind das also komplett widersprüchliche Aussagen. Und da habe ich einfach mal versucht, so den Finger reinzulegen und sagen, ihr könnt nicht auf der einen Seite sagen, wir sind konservativ, wir bewahren hier alles und auf der anderen Seite zerstört ihr es. Also das passt nicht zusammen und das finde ich einen relativ interessanten Widerspruch. Da geht es einfach darum, der Klimaschutzbereich wurde ja lange Zeit halt von den Grünen auch belegt und ja, der rechte Rand der CDU und auch die AfD, die sind ja eher anti-grün. Und sage ich mal so, das, was der Feind gut findet, das muss ich halt einfach schlecht finden. Und da geht es gar nicht um Inhalte, sondern es ist einfach um Ideologie. Und das muss man einfach auch ganz klar hier benennen. Also das heißt, wer wirklich das bewahren möchte, wer von der Einstellung konservativ ist, das ist dann komplett absurd, keinen Klimaschutz zu machen, und das muss man den Leuten dann auch einfach ins Gesicht sagen.
2016 haben Sie eine Studie zur Energiewende durchgeführt, wie in Deutschland die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens umgesetzt werden können. Ich habe gesehen, dass Sie zum Beispiel auch der Auffassung sind oder die These vertreten, dass es bis zum Jahr 2040 möglich wäre, unseren gesamten Energiehaushalt über erneuerbare Energien aufzustellen.
Genau, also das ist möglich, ist glaube ich mittlerweile unumstritten. Das ist vor einigen Jahren auch schon immer noch eine Diskussion gewesen, auch von konservativen Kreisen. Mittlerweile wissen wir, dass wir, also das ist, glaube ich, über alle, sagen wir mal, nehmen wir die AfD aus, aber alle demokratischen Parteien akzeptiert, dass wir 100% erneuerbare Energien machen können. Das heißt, da ist die Streitfrage immer nur wann. Die Frage, wann, wird natürlich jetzt schwierig. Also irgendwann müssen wir natürlich anfangen, mal ordentlich auszubauen. Also die Studie, die Sie angesprochen haben, ist aus dem Jahr 2016. Da haben wir schon wieder 4 wertvolle Jahre verloren. Irgendwann werden wir natürlich es nicht mehr schaffen. Das heißt also, ich denke, jetzt dieses und nächstes Jahr sind entscheidende Jahre. Wenn wir da nicht die Weichen stellen und die Energiewende mit dem Tempo so steigern, dass wir da hinkommen, dann ist irgendwann das Thema auch durch. Und wir wissen, dass wir im Jahr 2040 in etwa klimaneutral werden wollen oder wollen müssten, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen und wenn wir die globale Erwärmung unter 1,5 Grad Celsius stabilisieren wollen, was dringend geboten ist, um einfach diese katastrophalen Zustände zu verhindern. Noch können wir es erreichen. Das heißt also, die Technik ist da. Es gibt auch andere Studien, Fraunhofer Institut. Wir können es auch entsprechend noch finanzieren in Deutschland. Wird ein bisschen schwieriger jetzt, weil uns das Geld durch Corona ein bisschen knapper geworden ist. Aber noch wäre Deutschland reich genug, diese Klimaveränderung, die Energiesysteme so zu verändern, dass wir bis 2040 fertig werden. Aber wir müssen, wie gesagt, irgendwann anfangen. Und je später wir anfangen, desto schwieriger und desto teurer wird es auch. Das heißt also, alles Zögern sorgt dafür, dass es am Ende komplizierter wird, dass die Klimafolgeschäden größer werden und dass eine schnellere Energiewende dann auch mehr Geld verursacht, weil ich ja Fehlentwicklung habe. Ich baue erstmal falsche Systeme auf, die muss ich dann vor der Zeit wieder wegreißen und da habe ich einfach mehr Kosten. Und deswegen wäre es das Beste, Ambitionierte jetzt einfach zu sagen, ja, wir sind mutig, jetzt auch in der Corona-Krise, wir stellen die Weichen für einen schnellen Ausbau der Energiewende. Das schafft dann auch Hunderttausende von neuen Arbeitsplätzen. Wir sind dann zukunftsorientiert ausgerichtet und wir schlagen dann sozusagen zwei Krisen mit einer Klappe. Die Corona-Krise, indem wir halt also durch die kluge Investition von Geldern hier auch Arbeitsplätze schaffen, und die Klimakrise, indem wir wirklich endlich das Tempo machen, weil wir müssen bei der Energiewende etwa den Faktor 5 bei der Geschwindigkeit zulegen, um eine Chance haben, zu haben, dahin zu kommen.
Wie sähe die Welt im Jahre 2040 konkret aus? Das Thema Autofahren ist für die Deutschen ein wichtiges Thema. Wie schafft man es zum Beispiel, neue Energiesysteme den Menschen schmackhaft zu machen und zu sagen, hier ist die Alternative und die ist auch ganz toll im Vergleich zum traditionellen Verbrennungsmotor?
Ja, viele leben ja in der Illusion, dass das System, wie es heute ist, so richtig super ist und das Auto so das Nonplusultra ist. Ich fahre sehr viel mit der Bahn, weil ich einfach auch die Zeit viel besser nutzen kann. Ich hatte neulich einen Vortrag mal in Wiesbaden, musste nach Mainz, habe jemand gebeten, mich mitzunehmen. Bei 10 Kilometer Autofahrt hat das halt über eine Stunde gedauert. Und dann habe ich gefragt, ist das immer so? Ja, der Stau ist hier üblich. Also das ist ja dann auch irgendwo nicht was Schönes. Das heißt, man muss überlegen, es gibt viele Bereiche, wo wir unsere Systeme verändern können. Da müssen wir gucken, einfach die Anzahl der Autos reduzieren. Das sorgt dafür, dass wir weniger Stress, weniger Schadstoffe, weniger Lärm und auch mehr Zeit haben, weil es dann einfach auch eventuell schneller geht. Das heißt also, viele Autos bedeuten nicht, dass es dann für alle schnell ist, sondern dass es für alle irgendwann langsamer wird. Da gibt es dann auch Studien aus der Verkehrsforschung. Das, was übrig bleibt dann, das müssen wir dann natürlich komplett klimaneutral sein. Im Verkehrsbereich wissen wir, dass das ausschließlich Elektroautos sein dürfen, die dann mit erneuerbarem Strom funktionieren. In der Stromerzeugung wissen wir, dass wir das meiste mit Solar- und Windenergie in Kombination mit Speichern machen können. Da haben wir in Deutschland ausreichend Potenziale, um klimaneutral werden zu können. Und im Wärmebereich, da müssen wir auch die Öl- und Gasheizung ersetzen, die natürlich auch hier mit fossilen Energieträgern arbeiten. Und da kommt dann die elektrische Wärmepumpe, die auch wieder mit Solar- und Windstrom arbeitet, ins Spiel. Und das sind so, sage ich mal, so die wesentlichen Bausteine. Verkehrswende, weniger Autos, die dann klimaneutral auf elektrischer Basis, dann den Strombereich komplett mit erneuerbaren Energien und die Wärme auch, die Gebäude besser dämmen und dann auch klimaneutrale Heizungssysteme. Und dann haben wir schon den größten Teil der Miete erreicht, und so kompliziert ist das nicht. Die Technologien sind bekannt und man muss sie eigentlich nur umsetzen.
Aber ist nicht Wasserstoff die viel sinnvollere Alternative, wenn ich zum Beispiel ein Auto auf Basis von Strom, egal wo er denn herkommt, betreibe, dann brauche ich ja auch einen Akku. Ist das überhaupt umsetzbar für so viele Menschen auf der Welt, wenn wir jetzt mal annehmen, okay, man würde 1:1 die jetzigen Fahrzeuge ersetzen gegen Fahrzeuge mit neuer, also mit alternativen Antriebssystemen, wäre das überhaupt möglich?
Also 1:1 ersetzen halte ich ja auch für nicht sinnvoll, habe ich gesagt. Wir müssen die Zahl der Autos reduzieren. Allein die Herstellung von Autos, egal ob Wasserstoff, Benzin oder Batterie, frisst ja auch unendlich viel Energie. Da brauchen wir uns gar nicht über die Antriebsart dann unterhalten. Das heißt, wir müssen die Anzahl der Fahrzeuge einfach auch reduzieren. Wir haben in Deutschland eine Autodichte, die enorm ist. Würden wir die auf die Rest der Welt übertragen, müssten wir die Anzahl der Autos weltweit verdreifachen. Also allein die Herstellung der Autos würde dann alle Ressourcen auffressen und den Planeten ruinieren. Das heißt, wir müssen runter mit der Zahl der Autos, die dann übrig bleiben. Da wird Wasserstoff ist keine gute Idee, weil Wasserstoff ist relativ ineffizient. Das heißt, ich muss ja den Wasserstoff erstmal herstellen aus Solar- und Windstrom. Da habe ich sehr viele Verluste dabei. Diesen Wasserstoff muss ich dann auf Druck bringen, in den Drucktank, ins Auto packen, im Auto den Wasserstoff wieder in Strom zurückverwandeln. Und im Vergleich zum Batterieauto brauche ich dann 2 bis 3-mal so viel Strom aus erneuerbaren Energien. Das heißt, ich muss 2 bis 3-mal so viel Windräder aufbauen. Und wir haben ja jetzt schon die Diskussion über die Windräder. Das heißt also, mit der Wasserstofftechnologie ist das eine Illusion, weil es einfach sehr schwierig ist, es herzubekommen. Und es wird natürlich auch, wenn ich 2 bis 3-mal so viel Strom aus Windkraft oder Solarenergie brauche, um das Auto zu betreiben, auch 2 bis 3-mal so teuer sein. Wasserstoff wird man sehen. Es gibt einzelne Anwendungsgebiete, wo es Sinn macht. Zum Beispiel, wenn man sehr lange Strecken fährt, wenn die Deutsche Bahn die Dieselzüge ersetzen will, da ist Wasserstoff sicherlich durchaus eine Alternative, weil bei Langstrecken 2.000-3.000 Kilometer am Tag wird es mit Batterien schwierig. Aber für den normalen Verkehr ist es eine Illusion und deswegen macht es keinen Sinn. Wasserstoff im Heizungsbereich macht auch wenig Sinn, weil wir da auch die Effizienzprobleme haben, also dann einfach viel, viel mehr erneuerbare Energien brauchen und es dann entsprechend teuer wird. Da werden wir es auch wenig sehen. Wasserstoff macht Sinn für die Speicherung. Das ist noch ein Einsatzgebiet, wo der relativ interessant ist. Das heißt also, wenn ich sehr, sehr große Mengen an Strom speichern will, da kommen die Batterien irgendwann an die Grenzen und da kann man dann Wasserstoff erzeugen. Das wird dann zum Beispiel der Fall sein, wenn man einmal 2, 3 Wochen im Jahr im Winter überbrücken muss. Das heißt, dann speichere ich einmal im Jahr die großen Mengen an Wasserstoff ein, die hole ich dann einmal im Winter raus, habe dabei viele Verluste, aber weil das ja ein einmaliges Ereignis ist, kann ich das auch ganz gut dann verkraften. Wenn ich täglich versuche, irgendwas einzuspeichern, ist Wasserstoff das komplett ungeeignete Medium.
Jetzt haben wir über regenerative Energiesysteme gesprochen. Sie haben ein Buch geschrieben, Mülltrenner, Müsliesser und Klimaschützer. Ich habe schon öfter gehört, dass wir in Deutschland zum Beispiel sehr, sehr viel Müll exportieren, der dann verbrannt wird. Wie lässt sich dieses Problem in Deutschland oder generell auf der Welt lösen?
Genau, also der Müll, der exportiert wird, ist ja im Wesentlichen auch Plastikmüll. Plastik stammt aus Erdöl und wenn ich das verbrenne, entsteht ja auch wieder CO2. Das heißt, wenn wir klimaneutral werden wollen, dann müssen wir auch einfach die Plastikproblematik in den Griff bekommen, also ganz andere Verpackungsmüllsachen. Da schauen wir einfach mal in die Geschichte zurück. Also das hat ja auch eine lange Zeit lang gut funktioniert. Früher wurde die Milch in Glasflaschen geliefert. Da gab es dann auch noch keinen Tetrapack. Wir hatten auch dann einfach Verpackungen, die recycelt wurden. Man hat das in Papier eingeschlagen. Also man hat eine Tasche mitgebracht oder einen Einkaufskorb. Das entdeckt man jetzt alles wieder und sagt, boah, das ist das Nonplusultra oder der Stein der Weisen. Ja, muss man einfach mal Großmutter fragen, wie habt ihr das denn früher gemacht? Und da hat es ja funktioniert. Das hat damals nicht funktioniert, nicht funktioniert, weil man das Klima retten wollte, sondern weil man einfach nicht das Geld hatte, so verschwenderisch mit den Ressourcen umzugehen. Und einfach der enorme Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, ist dann einfach hier zur Falle geworden. Also indem wir den Wohlstand dafür einsetzen, hier zunehmendem Maße Wegwerfprodukte zu produzieren. Das konnte man sich vorher nicht leisten. Und da müssen wir einfach wieder zurück. Und dann muss man ganz klar halt auch die Regeln einsetzen und einführen. Und dann funktioniert das auch. Also es ist immer so eine unendliche Diskussion, aber jetzt im Energiebereich nochmal, wir hatten eine Riesendiskussion über die Glühlampe, die EU hat sie ja dann verboten und das war auch der Untergang des Abendlandes, plötzlich hat das dann ganz funktioniert oder auch die Plastiktüte, das hat ja Jahrzehnte gedauert, bis man also hier die in einzelnen Ländern auch verboten hat und das muss man halt einfach machen. Und wenn man die Regeln vorgibt, dann irgendwie schütteln sich die Leute mal 1, 2 Jahre ganz kurz und danach hat man sich eingestellt auf das neue System und dann kann man auch das mit dem Müll hinkriegen. Es ist einfach, wie gesagt, absurd, Erdöl zu nehmen, dort entsprechend dann Plastik herzustellen, den in die dritte Welt zu exportieren, dort entweder in die Meere zu kippen. Also es ist ja ein krankes System und das muss man über ganz klare Regeln, über staatliche Vorgaben verändern. Es geht anders, das wissen wir und dann muss man es halt auch einfach machen.
Und wie sehen diese konkreten Vorgaben aus? Das ist betriebswirtschaftlich eine ganz einfache Rechnung. Wenn es erlaubt ist, wähle ich die günstigste Alternative.
Genau, deswegen muss man einfach schauen. Der Export, also ich würde sagen, also Export von Müll gehört einfach komplett verboten. Also das ist erstmal eine ganz klare Aussage, die man hier treffen kann. Und dann muss man halt einfach klimaschädliche, problematische Rohstoffe auch für Verpackungen nicht mehr zulassen. Das heißt also, Plastikverpackungen brauchen ein Verfallsdatum, wo sie nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Also das ist ganz klar. Auch Bioplastik ist da nur bedingt eine Alternative. Und dann muss man halt einfach für bestimmte Arten, das kann man ja dann, also bei einigen Produkten braucht man es noch übergangsweise, weil es da etwas schwieriger ist, aber andere gehen auch wunderbar. Und dann muss man schauen, also Getränke hat man jeher in Glasflaschen verpackt, wozu brauche ich Plastikflaschen? Und das sind einfach Sachen, wo man es wieder verändern kann. Und dann muss man das halt auch einfach tun und dann mit einer gewissen Übergangszeit, dass die Industrie sich auch einstellen kann, dann einfach vorgeben. Und das ist Aufgabe des Staates. Und hier auf Freiwilligkeit zu setzen, wie man es immer macht, auf freiwillige Selbstverpflichtung, das funktioniert bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag nicht. Und da werden wir die Systeme natürlich nicht mitretten.
Ja, spannende Zeiten stehen uns bevor. Ob wir es hinbekommen, die rechtlichen Grundlagen zu legen und vor allen Dingen auch global diese Herausforderung zu meistern. Wie sieht denn Klimaschutz bei Ihnen oder Umweltschutz bei Ihnen zu Hause und ganz privat aus?
Also ich versuche natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten das Beste zu machen. Man muss immer sagen, also den CO2-Fußabdruck in Deutschland auf null hinzubekommen, klappt für niemanden. Das liegt einfach daran, man hat ja einfach auch öffentliche Bereiche, die man nicht beeinflussen kann. Also wenn ich jetzt in den Bus einsteige, dann fährt er leider in Berlin noch mit Diesel. Das heißt, und dann bin ich auch für diese Emissionen halt mitverantwortlich. Da kann man nur Druck auf die Politik machen. Deswegen muss man zwei Sachen machen. Erstmal Druck auf die Politik, dass ich die Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, verändere. Und das, was ich beeinflussen kann, das kann man natürlich machen. Das heißt also, natürlich ist unser Strom 100% grün. Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach, die doppelt so viel Strom liefert, wie wir brauchen. Wir haben einen grünen Stromanbieter. Wir haben eine klimaneutrale Heizung. Ich fahre Elektromobil mit im Wesentlichen betankt durch eigenen Solarstrom. Wir ernähren uns vegan. Also insofern versuchen wir, das im Rahmen unserer Möglichkeiten umzusetzen. Frustrierend ist immer noch, wenn man den persönlichen CO2-Fußabdruck macht, das einfach durch die Einflüsse, wo ich halt nicht etwas verändern kann, wie zum Beispiel, was ich gesagt habe, der Busverkehr immer noch CO2 hängen bleibt. Und deswegen, wie gesagt, zwei Sachen im privaten Umfeld machen wir, wo es geht, alles klimaneutral. Und gleichzeitig versuche ich im Rahmen meines Berufs und auch meiner Möglichkeiten auf die öffentliche Einflussnahme dahin zu wirken, dass die öffentlichen Emissionen und die öffentlichen Rahmenbedingungen so gesetzt wird, dass wir es schaffen, auch wirklich klimaneutral zu werden. Also mein Ziel ist es, bis zu meiner Rente auch wirklich klimaneutral zu sein. Und da brauchen wir halt auch noch viel Druck auf die Politik.
Das ist ein tolles Ziel. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Dr. Volker Quaschnik, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, bitteschön.